Fest. Löwens nämlich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch, Episode 42. Es ist Dienstagabend, 20.47 Uhr. Und seit einer halben Stunde ist klar, der Viertelfinaltraum des TSV 1860 München ist leider geplatzt. Die Anja ist, glaube ich, so deprimiert, die werden wir heute nicht hören. Hat wahrscheinlich jetzt nicht nur Pokalgründe, es hat auch wieder sportliche und organisatorische Gründe, macht aber nichts. Notfalls geht ein Stammtisch auch zu zweit und deswegen freue ich mich, dass die Schalte nach Passau steht. Hallo Alex.
Servus Flo, jetzt muss ich dich gleich korrigieren, wir haben Folge 43 übrigens schon.
Haben wir schon die 43?
Aber man kann an so einem Abend auch mal durcheinander kommen, das ist alles menschlich.
Soll ich nochmal einsteigen?
Nee, wir machen einfach weiter, ganz authentisch, ganz ehrlich.
Dann fangen wir mit
Folge 43.
Dann fangen wir jetzt auch mit dem Fehler im System an, denn der Fehler im System ist ja auch, dass 60 ausgeschieden ist.
Ja, so ist es leider. Leider.
Und was?
Aber wir haben noch nicht viel Abstand zum Abpfiff. Also wir nehmen jetzt eigentlich eine gute Viertelstunde nach Abpfiff auf. Alles noch ein bisschen frisch, aber man muss natürlich schon sagen, eigentlich mit ein bisschen Weitsicht, es war eine geile Pokalsaison. Und wir haben ja eigentlich nach der ersten Runde schon gesagt, alles, was noch kommt, ist Zugabe als Drittligist. Die Art und Weise natürlich, wie du jetzt ausscheidest, ist die andere Sache.
Ist eine schöne Einstellung, lieber Alex. Darauf trinke ich erstmal eine. Schwamm mal Sorbi, wie man so schön in Bayern sagt.
Mach mal. Prost, Flo.
Prost, mein Guter. Das mit der geilen Pokalsaison, das lassen wir auf alle Fälle so stehen. Das Einzige, was mich jetzt so richtig wurmt, ist halt, du hattest eigentlich auch dieses Losglück. Das ist das, was wir in der letzten Folge noch angesprochen haben, was allerdings lustigerweise auch bei den Kollegen des KSC-Podcasts von den Wildparkrudlern genau dasselbe gewesen ist. Ich glaube, wäre 60 heute weitergekommen, wären sie genauso gelaunt, wie wir jetzt eigentlich sind. Ich wehre mich innerlich so dagegen, extrem enttäuscht zu sein. Die Enttäuschung ist da. Wäre ja auch komisch, wenn sie es nicht wäre. Aber ich möchte mich so gerne jetzt, es irgendwas wehrt sich in mir dagegen. Denn vor der Saison hätten wir alle gesagt, 60 im Achtelfinale läuft. Punkt. Unterschreibe ich nämlich mit. Jetzt ist man enttäuscht, dass man ausgeschieden ist und dass man den Sprung ins Viertelfinale zum ersten Mal seit der Saison 2007, 2008 nicht geschafft hat. Aber das sind so viele Gemengelagen einfach dazwischen. Es ist halt dieses vermeintlich leichte Los KSC. Es ist, wenn wir gleich noch im Detail drüber reden, die über weite Strecken wirklich sehr gute Leistung auch am heutigen Abend wieder. Du hast ja nicht nur dran geschnuppert, sondern du hast den Favoriten, sagen wir es jetzt trotzdem, das werden viele nicht hören wollen, aber doch, du hast den Favoriten wieder zum Wanken gebracht und wirklich teilweise bedrohlich auch ins Wanken. Diese gesamte Gemengelage macht das Ganze halt jetzt einfach so ein bisschen schwierig. Die Enttäuschung ist groß, aber ich innerlich, wie gesagt, wehrt sich etwas vehement dagegen, enttäuscht zu sein. Wie geht's dir denn?
Ja, es geht mir auch so, wobei das wahrscheinlich auch am Samstag noch liegt. Also wenn dieses geile Spiel gegen Wien Wiesbaden nicht gewesen wäre, würde man jetzt wahrscheinlich anders über dieses Spiel sprechen. Also man kann, gerade mit der Aussicht, dass es jetzt in der Liga wieder läuft und dass man sogar oben ran schnuppert, kann man das alles ein bisschen leichter verkraften, würde ich behaupten. Also mir persönlich geht's zumindest so. Und ich führe mir immer wieder dieses Spiel gegen Schalke vor Augen, das war einfach geil vor 15.000 Zuschauern. Wenn es das nicht gegeben hätte, wenn wir Schalke vor leeren Rängen geschlagen hätten, dann hätte man gesagt, naja, jetzt hätten wir es uns schon verdient gehabt, noch ein geiles Pokalspiel mit Fans zu haben. Aber wir hatten dieses geile Pokalspiel mit Fans und Fußball ist immer eine Momentaufnahme und lebt von den Momenten. Und es war ein geiler Moment und deswegen tue ich mich schwerer jetzt, mich groß zu grämen, auch wenn es natürlich im ersten Moment bitter ist. Am Ende muss man sich wahrscheinlich entscheiden zwischen Losglück und Spielglück. Wir hatten das Losglück, aber dafür kein Spielglück. Beides zu haben, wäre vielleicht zu viel verlangt gewesen.
Wohl wahr. Ich würde ganz gern mal ein, zwei Blicke auf die Zahlen werfen. Ich lasse den Faktenfloh mal wieder ein bisschen raushängen. Dieses Spiel heute gegen den KSC, bemerkenswerte Zahlen im ersten Durchgang, wenn man es genau nimmt. 60 hatte ein bisschen mehr Torschüsse, da war die Bilanz 7-6. Den gefährlichsten hatte wohl dennoch der KSC mit diesem unglaublichen Freistoß, den man ja sonst, glaube ich, nur aus FIFA-Zockereien kennt, quasi linksrum um die Mauer. Aber ein Marco Hiller, der natürlich auf dem Posten war,
Roberto Carlos für Arme.
Ein bisschen, ja. Ballbesitz lag allerdings mit 62-38% auf Seiten des KSC. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war aber eigentlich auch das, was wir erwartet haben. Nur, ja. Wenn 60 den Ball hatte, dann ging es halt schnell und stringent. Und damit hatte der KSC nicht nur ein bisschen Probleme, die hatten gewaltig Probleme. Und je länger diese erste Halbzeit gedauert hat, für meinen Geschmack, waren die zunehmend ratlos. Das war uninspiriert. Ja. Und die Körpersprache bei 60 hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja, das war defensiv sehr stabil. Man merkt, dass dieses System, dieses neue Kölner System ohne Sascha Möll, das mittlerweile echt super eingespielt ist. Man agiert im ersten Moment natürlich sehr viel defensiver. Man setzt nicht mehr auf dieses Offensivpressing wie im 4-2-3-1, wo ja vier Mann eigentlich Vollgas anlaufen immer. So war es ja oft in der ersten Phase dieser Saison. Das hat man jetzt ein bisschen zurückgefahren auf Kosten des Offensivspiels ein bisschen, aber natürlich zugunsten der defensiven Stabilität auch im Zentrum. Und das hat sehr gut funktioniert, dann auch mit diesen schnellen Umschaltmomenten, vertikales Spiel, schnörkellos nach vorne. Also es war in der ersten Halbzeit echt stark. Und du hast es gesagt, Flo, also ich glaube, das ist jetzt sehr viel Hypothetik dabei, aber wenn diese Halbzeit länger gegangen wäre, dann wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen, weil die Halbzeit war halt der absolute Bruch im Spiel.
War es auch. Und was auch so ein Thema ist, was in der im Löwenkosmos wahrscheinlich wehtut, du hattest da die Chancen in der ersten Halbzeit und das waren jetzt nicht die schlechtesten. Da hatten wir zum einen die Szene mit Fabi Greilinger, der erstmal eine klasse Balleroberung hat, über den gesamten Flügel läuft. Und dann hatte es so etwas vom KSC, so ein bisschen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Das war nicht nur Geleitschutz, der war einfach mal alleine.
Ja, er war komplett auf links komplett durch. Und ich glaube, das war sein Problem, dass er einfach zu viel Zeit hatte zum Überlegen. Ich glaube, er hätte geplant gehabt, das kurze Eck anzuvisieren, ihn quasi in den kurzen Winkel zu knallen. Hat dann aber nicht funktioniert. Und der Herr Chris, wie heißt der, Gersbeck, hat den Ball dankend aufgenommen. Es war mit Abstand die größte Chance. Er kann es eigentlich flach ins lange Eck machen, wenn er sich auf den rechten Fuß den Ball legt, hoch ins kurze Eck, querspielen, vielleicht sogar nochmal zurücklegen.
Ja, aber Gersbeck ist halt einfach auch ein guter Keeper, das muss man natürlich sagen. Klar. Super Reaktion, toller Reflex. Also so ehrlich muss man auch sein, aber ich bin vollkommen bei dir. Unter Druck, wenn du nicht nachdenken kannst, machst du einfach. Und wie lang war sein Sprint? 5-6 Sekunden über die gesamte Seite, wo du dir quasi überlegen kannst, so, was mache ich jetzt?
Ja.
Immer blöd.
Ja.
Ja, was hatten wir denn noch für Szenen? Marcel Bär zweimal, wobei ich sagen muss, das waren Bombenschüsse an sich. Ein bisschen zu hoch angesetzt, aus der Drehung auch mal. Die sind ihm ja jetzt auch nicht großartig verrutscht. Das kann halt immer auch mal passieren und du musst diese Schüsse auch einfach mal abgeben.
Ja, genau, du musst es versuchen. Du musst auch, das war auch so ein Manko heute, du musst die Standardsituationen erzwingen. Du musst halt mal, ein Schuss war eh dann abgefälscht zur Ecke, du musst halt mal solche Situationen erzwingen, wo ein KSC-Spieler einen Fuß reinhält oder einen Kopf oder vielleicht eine Hand, damit es Elfmeter gibt, da kommen wir später auch noch dazu wahrscheinlich. Solche Situationen musst du erzwingen und das war heute so ein bisschen das Manko, dass gerade dann in der zweiten Halbzeit zu wenig Torabschlüsse kamen. Aber ja, Marcel Bär, diese eine Situation, wo er so von der linken Seite in den Strafraum zieht und dann sich plötzlich die Tür aufmacht zum Schuss. Und da hat er so er hat zwar den Spalt noch genutzt, aber als die Tür wirklich sperrangelweit offen war, hat er halt den Schuss nicht gesetzt. Wenn er da eine halbe Sekunde früher abzieht, oder früher hochblickt und sieht, dass eigentlich die Bahn frei ist, dann kann auch der Ball reingehen.
Wobei ich es trotzdem ziemlich bemerkenswert finde, Marcel Bär hat insgesamt eine ganz, ganz große Ruhe und Geduld am Ball. Der wartet auch mal, bis der Spalt aufgeht. Ja, vielleicht hat er in dem Moment den falschen Spalt genutzt, den kleineren, aber der ist keiner, der überhastet abschließt, sondern der hat auch mal die Geduld, das rauszuzögern, den einen Schritt nochmal zu machen, die eine kleine Finte nochmal zu setzen. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Aber Stichwort Gelegenheiten nicht nutzen oder wir haben schon gesagt, es wurden ein bisschen zu wenig Standards erzwungen und die Halbzeit, ja, es war halt wirklich ein Bruch drin. Ich hadere auch so ein bisschen damit, allerdings war auch damit zu rechnen. Es war damit zu rechnen, dass der KSC mit einer ganz anderen Körpersprache rauskommen wird. 60 war in der ersten Halbzeit mit zielstrebiger, agiler, hat die breitere Brust gehabt, hat auch den größeren Willen für meinen Geschmack gehabt. Vielleicht war auch der KSC ein bisschen überrascht oder vielleicht, ich möchte ihnen jetzt nicht unterstellen, dass sie auch 60 auf die leichte Schulter genommen haben. Das wird definitiv nicht der Fall gewesen sein, aber es ist.
Man muss aber auch sagen, es hat sich eigentlich im KSC-Spiel gar nicht so viel verändert nach der Halbzeit. Also die sind ja von Beginn an wahnsinnig früh draufgegangen, haben extrem hoch gepresst. Aber in der ersten Halbzeit hat 60 einfach die Ideen gehabt, dieses Pressing auch flach zu überspielen, jetzt nicht nur lange Bälle raus zu trischen, sondern wirklich kontrolliert dieses Pressing zu überspielen. Und das hat dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so geklappt. Vielleicht, weiß ich nicht, hat sich der Kopf eingeschaltet, je länger es da 0-0 steht in dem Pokal-Achtelfinale, desto mehr denkst du natürlich auch nach. Und dann, ja, es war dann so ein bisschen wie die Kaninchen wie das Kaninchen vor der Schlange. KSC ist die Schlange, die Löwen, das Kaninchen, sie machen Zickzack und versuchen irgendwie zu entkommen, aber irgendwann schnappt die Schlange dann halt zu.
Und was ich sagen wollte mit dem Blick auf die Geduld, die ein Marcel Beer am Ball hat, so geduldig ein Marcel Beer im Abschluss sein kann, so überhastet ist 60 in der zweiten Halbzeit geworden. Die Ruhe war plötzlich weg. Der Spieler, der mir in der Hinsicht tatsächlich am meisten aufgefallen ist, war Richie Neudecker.
Ja.
Und er war wieder mal einer der technisch besten Spieler auf dem Platz, auch wieder ein Dreh- und Angelpunkt. Das ist unbestritten und das, was ich jetzt sage, ist auch überhaupt keine Schelte für Richie Neudecker. Der hat 3 gute Körperbewegungen gehabt, wenn der Ball erobert wurde, hat sich dadurch Raum verschafft, aber der Pass war überhastet ins Leere oder zum Gegner. Ja. Und da ist ein Haken ins Spiel gekommen. Und zwar zunehmend, mit jeder Minute mehr. Und deswegen ist für mich Richie Neudecker heute so ein bisschen sinnbildlich fürs Löwenspiel gewesen. Aber es ist nicht seine Schuld. Das hat sich einfach eingeschlichen und symptomatisch dafür, weil halt Richie Neudecker auf der zentralen Mittelfeldposition auch der Fixpunkt gewesen ist. Deswegen ist es aufgefallen. Kein Vorwurf an ihn, aber an ihm konnte man es halt festmachen.
Er war ein brutaler Aktivposten, gerade in der ersten Halbzeit, und hat auch viele Bälle wirklich gut behauptet und wie du gesagt hast, öfter mal auch verzögert und dadurch den Gegenspieler aussteigen lassen. Aber die Pässe in die Tiefe waren das Problem. Stefan Lex hat extrem viele Läufe in die Tiefe gemacht. Er hat aber eigentlich, also ich kann mich an keinen Ball erinnern, den er wirklich mal perfekt in den Fuß gespielt bekommen hat. Und dann läufst du dich halt irgendwann tot. Und dann wirst du halt nach 70 Minuten oder wann war es, irgendwann ausgewechselt, völlig ausgepumpt und fragst dich eigentlich, was habe ich heute gemacht? Aber Stefan Lex kann man wahrscheinlich am wenigsten vorwerfen.
Ich finde, dass man einem Großteil oder dem wirklichen Großteil der Löwen heute nicht den großen Vorwurf machen kann. Der Wille war da, der Einsatz war da. Was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass du die Chancen, die du hattest, und man weiß, dass es im Pokal gegen ein höherklassiges Team nicht so extrem viele Chancen geben wird, dann musst du halt mal einen machen. Das ist einfach, darauf lässt sich's runterbrechen.
Ist eine Binsenweisheit, aber sie stimmt halt, ja. Es ist halt, gerade in so einem engen Duell, war ich schon früh abzusehen, dass vielleicht ein Tor entscheiden wird und,
ja. Ich wollte es nicht.
Das ist auf der falschen Seite.
Ja, ich habe dieses Gefühl auch und, liebe Bergfestler, ihr wisst es, zwischen Alex, mir und Anja besteht im Grunde Standleitung während Löwen spielen, weil wir immer Meinungen austauschen und ich war schon dran, lieber Alex zu schreiben, ich glaube, ein Tor entscheidet heute.
Ja.
Ich habe es vor dem Tor nicht geschrieben, ich habe es nach dem Tor nicht geschrieben, aber mein Bauchgefühl war einfach, der Erste, der jetzt hier eine Bude macht, egal wie, und wahrscheinlich ist es eine dreckige, wird dieses Spiel entscheiden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so recht behalten würde oder im Kopf halt, weil, sind wir uns mal ganz ehrlich, unglücklicher, dreckiger und einfach unwürdiger hätte dieses eine Tor nicht fallen können.
Tja. Ja, manchmal läuft's halt blöd, ja. Das ist, was willst du da machen? Also da kannst keinen einen Vorwurf machen. Er muss in diesen Ball gehen, Greilinger, grätscht rein, der Ball springt vom Bein an die Hand. Tja, und dann gibt's halt den Pfiff. Flo, du hast das Regelwerk nochmal ein bisschen durchstöbert.
Ja.
Und bist zu folgendem Schluss gekommen.
Ja, ich lese mal den Auszug auf Fußball.de nochmal vor, weil ich ehrlich gesagt vorhin noch mal so ein bisschen nachgeguckt habe. Und das ist seit dieser Saison 21/22 genau noch zwei Kriterien geben, in denen ein Handspiel eines Verteidigers strafbar ist. Erstens, wenn ein Spieler mit einer absichtlichen Bewegung die Hand oder den Arm zum Ball führt. Oder zweitens, wenn der Spieler durch seine Körperhaltung die Intention verfolgt, den Ball aufzuhalten.
Ja gut, also durch seine, dann wäre er kein Verteidiger. Also ein Verteidiger hat immer die Intention, den Ball aufzuhalten, oder?
Natürlich, also diese folgende Fragen werden hier auch nochmal aufgelistet. Der Unparteiische muss beurteilen, was ist die Absicht des Spielers? Entstammt die Körperhaltung aus einem natürlichen Bewegungsablauf oder will der Spieler den Ball mit dem Arm aufhalten, indem er seine Abwehrfläche vergrößert? Oder nimmt er zumindest das Risiko in den Kauf, dass er den Ball an angestreckten Arm bekommt? Und dort kommen wir jetzt an den Punkt, wo ich sagen muss, natürlich nimmt Greili, es ist ein normaler Bewegungsablauf, ja, aber der Arm ist schon vergleichsweise hoch. Also deswegen,
Es ist beides. Es ist eine natürliche Bewegung, aber er nimmt das Risiko in Kauf. Also, ja, diese Handregel ist allgemein schwierig.
Ja.
Am Ende heißt es dann ja Ermessensspielraum und keine klare Fehlentscheidung oder keine klare Mussentscheidung.
Also ich sage,
muss man es akzeptieren, ist so.
Es ist jetzt auch müßig im Nachgang darüber zu diskutieren. Ich für meinen Teil sage, der Elfer ist absolut korrekt und der ist absolut vertretbar von vorne bis hinten. Aber, und das ist jetzt auch ganz wichtig, an Fabi Greilinger jetzt hier, wenn jetzt hier irgendeiner Fabi Greilinger ans Kreuz nagelt, dann nagel ich den ans Kreuz.
Also, das glaube ich nicht.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es gibt ja immer mal wieder so Gehirnakrobaten. nein, also er muss in diesen Ball gehen und er hat in dem Moment halt einfach scheiß Pech. Weil ganz ehrlich, zuerst kommst du mit dem Bein hin und dein Bein lenkt den Ball an deine Hand. Ja, aber der Schiri muss in der Hinsicht pfeifen.
Ja, das ist so die Situation passiert. Die Frage ist natürlich, ich kann mir jetzt an den Spielzug vorher gar nicht mehr erinnern. Man muss sich natürlich fragen, wie kommt es zu so einer Situation, dass er da auch so reingehen muss. Man kann ihm, wie gesagt, weißt du, wie die Situation gelaufen ist?
Nein, vorher? Also diese Szene hat einfach dann irgendwie alles für mich so ein bisschen überschattet. Ja. Ich habe mir die Armbewegung oder den Laufweg von Greilinger einfach nochmal irgendwie gefühlt dreimal angeguckt. Und da kannst du jetzt eigentlich auch nicht den großen Fehler rausziehen, wenn ich ehrlich bin. Aber das war ja auch schon in der Phase, also der Elfer, jetzt muss ich glatt nochmal nachgucken, dass ich euch jetzt keinen Scheiß erzähle, wann das gewesen ist. In der 70. Spielminute war 69. Spielminute war diese Szene. Und sind wir uns mal ehrlich, 60 ist da seit 20, 25 Minuten schon geschwommen.
Das war die logische Konsequenz.
Ja, und man muss auch ehrlicherweise sagen, der Ball war ja auch vorher schon mal im Tor. Erstmal da Chapeau, dass der Schiedsrichterassistent diese knappe Abseitsposition auch erkannt hat. Man könnte
natürlich... Und der Videoassistent es bestätigt hat.
Richtig, also das war tatsächlich eine neue Situation für uns, glaube ich. In einem Löwenspiel. Ich bin ja tatsächlich zwei, dreimal zusammengezuckt, als mal ein KSC-Spieler am Boden lag, an der Strafraumkante was gewesen ist.
Genau, ja. Es gab eine Situation mit Sammy Baker hier, wo er einen KSCler so ein bisschen von hinten in die Kniekehle tritt im 16er, eben versucht, den Ball zu klären. Da habe ich kurz mal innegehalten. Also das war, habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass sich der Kölner Keller meldet, der in dem Fall ein Übertragungswagen vor dem Grünwalder Stadion ist, glaube ich. Oder wie war das technisch aufgebaut?
Ich habe keine Ahnung.
Direkt vor Ort.
Aber nicht vergessen, der Kölner Keller ist in dem Fall nicht das Anwesen von unserem Trainer, sondern es ist tatsächlich vom DFB. Gab es nicht noch eine Szene mit Erik Tallig, der im Fallen den Ball so ein bisschen noch wegspitzelt irgendwie dann aber auch ein KSC-Spieler laut schreiend in die Knie.
Wobei das glaube ich war sogar vor dem 16er. Wobei, wenn man so in die Pokalhistorie schaut, das war ja nicht immer Kriterium dafür, da jetzt keinen Elfmeter zu geben, Fouls von außerhalb des 16ers.
Nein, absolut nicht. Und lass uns mal so stehen, also der VAR hat nicht eingegriffen, eine unauffällige Premiere auf Giesingshöhen, zumindest nicht in der Form, dass der Referee nochmal hätte rausmarschieren müssen an den Monitor. Zumindest wurde das Abseits bestätigt. So gesehen, das war gut, aber wenn man ganz ehrlich ist, ab dem Zeitpunkt war klar, okay, der KSC hat jetzt endgültig Oberwasser, weil er weiß, es kann einer reingehen. Also das macht psychologisch schon was mit einer Mannschaft. Und 60 hat sich nicht mehr fangen können. Da war das Bemühen zu spüren. Ich fand es in der Schlussphase dann auch wieder ein Tick besser. aber so diese, das Endgültige war halt nicht da. Klar, war Erik Tallig alleine vom Tor, aber da muss man auch ehrlicherweise sagen, der war nochmal bedrängt.
Ja, ja.
Da müsste eher noch die Situation von Philipp Steinhardt in der Nachspielzeit reingehen, als die Situation von Erik Tallig. Unterm Strich bleibt einfach ein Ausscheiden, dass das richtig schmerzhaft ist, weil die Chance da gewesen ist, vor allem aufgrund der ersten Hälfte. Wenn wir aber über 90 Minuten gucken, dann ist das Ergebnis spiegelt eigentlich genau dann den Spielverlauf wieder, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und es tut weh. In dem Zuge, das möchte ich nicht vergessen, ich möchte kurz einen Blick auf Erik Tallig werfen. Der war ja heute der einzig Neue in der Startformation, weil ich auch schon die ersten, ich will nicht sagen fieseren Kommentare, aber so ein bisschen abwertenden Kommentare über Erik Tallig gelesen habe. Ich finde, er hat sich heute sehr gut eingebracht. Dem war der Wille nicht abzuschreiben. Ich fand, er hat zusammen mit Dennis Dressel da schon, er war nicht so auffällig wie Dennis Dressel, aber ich finde, er hat eine solide Arbeit geleistet und er hat nochmal, ich finde trotzdem, dass Erik Tallig einen Schritt nach vorne gemacht hat.
Ja, also das war halt völlig okay. Da gibt es überhaupt nichts.
Und? Das, ja, also.
Top, also.
Dem Junge wirklich nochmal ein bisschen Zeit.
Hat viele, viele gute Ansätze gehabt, aber natürlich bleibt dann wieder hängen, ja, er vergibt kurz vor Schluss diese Ausgleichschance. Das ist natürlich das, was in der Nachbetrachtung am meisten hängen bleibt. Aber insgesamt fand ich das grundsolide, wirklich.
Ja. Und weder ein Erik Tallig noch ein Fabian Greilinger sollten da jetzt großartig ins Spotlight gesetzt werden. Und ich hoffe auch, dass vor allem Fabi Greilinger, der sich jetzt ja eigentlich in der Stammelf mittlerweile festgespielt hat und eigentlich eine tolle Rolle spielt, noch viel lernen muss, vollkommen klar, dass ihn das jetzt vom Kopf her nicht irgendwie belastet, weil das sind Situationen, die können passieren, das muss aber ganz schnell abschütteln. Und es war definitiv, sehr zu sagen, man hat wegen Greilinger verloren, bitte, nee, das ist Bombenquatsch. Na, das war einfach ein Pech, das hätte nicht passieren können.
Eine Niederbayern bringen sowieso so schnell nichts aus der Ruhe.
Gut, ja, okay.
Wie war es eigentlich für dich, das auf Sky zu schauen? Also bei mir sind da echt alte Wunden aufgerissen. Ich verbinde Sky immer mit, vor allem die Stimme von Toni Tomic, der hat ja öfter, glaube ich, die Löwen kommentiert in der zweiten Liga. Da verbinde ich immer so diese trostlosen 0:0s gegen Sandhausen und 1:3s gegen FSV Frankfurt und so damit. Also das hätte ich mir eigentlich gerne erspart, aber es ging in diesem Fall gar nicht anders.
Also was mir halt aufgefallen ist, ich muss zugeben, ich verfolge jetzt erste, zweite Liga nicht mehr großartig auf Sky. Ich bin auch kein Sky-Kunde. Durch glückliche Umstände konnte ich es heute auf Sky sehen. Aber was mir aufgefallen ist, sorry, da bin ich jetzt mal knallhart, wie lieblos produziert ist denn das bitte? Mir ist schon klar, dass Sky mittlerweile auch sparen muss, weil sie auch Rechte verloren haben und dadurch auch weniger Abonnenten wahrscheinlich haben. Aber es ist schon ein bisschen trostlos. Du gehst 5 Minuten vor Anpfiff, gehst du ins Stadion und mit dem Abpfiff gehst du raus. Du kriegst eigentlich dann keine Interviews mehr mit, wo ich mir denke, naja, das muss doch eigentlich noch drin sein. Und da erinnere ich mich, Stefan sage ich schon, Alex, du wirst dich erinnern als Annette Dattler bei uns war. Die hat natürlich,
ich erinnere mich, Michael.
Natürlich hat sie das große Magenta Sportherz und muss natürlich das auch vertreten, aber mit einem hatte sie wirklich, also sie hatte mit fast allem recht, was sie gesagt hat, aber was ich absolut unterstreichen kann, die Produktionsqualität, die Magenta in der dritten Liga an den Tag legt, im Vergleich zu Sky, zweite Liga, Sky, DFB-Pokal, vor allem die kleineren Spiele, ich würde mich immer für Magenta entscheiden. Und wir kriegen dafür jetzt kein Geld, wohlgemerkt, ne? Also das ist wirklich unsere persönliche Meinung, die wir hier kundtun.
Das ist ja im Eishockey auch so, also was Magenta da investiert an Arbeit und Aufwand, das ist schon bemerkenswert und da kann Sky nicht mithalten, das muss man einfach so klar sagen. Die haben das Argument Bundesliga, auf dem ruhen sie sich aus, da sind bestimmt genug Leute da, die deswegen Geld zahlen und nicht wenig Geld, aber ich verfolge auch ab und zu die zweite Liga mal so nebenbei, da ist ja auch nicht anders, also da, wenn du Konferenz schaust, das ist schon also wirklich am untersten Limit produziert.
Ja, wohl wahr.
Deswegen, ich habe mich heute echt gefragt, will man da eigentlich wieder hin? So auf Dauer, also sportlich auf jeden Fall, ja. Aber Sky schauen und dann das leidige Thema Videobeweis.
Es bremst so also, ein bisschen.
Ja, ich weiß, sportlich absolut reizvoll und ich glaube, jeder wird sich mega freuen über den Aufstieg. Aber die Begleiterscheinungen vermiesen es einem so ein bisschen.
Ja, sie dämpfen auf alle Fälle so ein bisschen. Ja. Sie dämpfen gewaltig. Und dann würde ich sagen, Alex, gucken wir, gehen wir weg vom DFB-Pokal und gucken in die Liga. Aber davor haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Und deswegen gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Alex, das neue Jahr hat angefangen und wir beide sind ja durchaus keine Verachter von Sixpacks, würde ich jetzt mal behaupten.
Also ja, ich hätte gern einen, ja, aber ich würde ihn nicht verachten, sagen wir mal so. Aber ich bin dann auch zu faul, um diesen Aufwand zu betreiben, ihn zu bekommen.
Da haben wir was gemeinsam, wenn Sixpack bei uns dann in flüssiger Form, aber in Sachen Körperpflege, Männerhygiene und Männergesundheit haben wir ein Sixpack für euch. Und da haben unsere Freunde von Manscaped eigentlich das Richtige fürs neue Jahr, wenn man es ganz genau nimmt. Und das ist das Performance Package 4.0, das wir jedem hier, glaube ich, wärmstens empfehlen können, lieber Alex. Wir beide sind stolze Besitzer auch davon.
Das stimmt, ja. Weil du neues Jahr gesagt hast, Stichwort alte Zöpfe abschneiden sozusagen, oder? auch untenrum.
Absolut. Mit dabei in diesem Performance Package ist der Lawnmower 4.0. Das ist der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Ich bin immer noch begeistert von dem LED-Licht vorne dran. Also Blindflug ist halt einfach nicht mehr. Dazu Pflegelotion, Deodorant. Was haben wir noch dabei? Da ist doch auch der
Crop Preserver.
Jawohl. Ganz genau. Passend dazu, das passende Kulturbeutelchen dazu. Ein Ohr- und Nasenhaartrimmer ist noch mit dabei.
Ein sehr gemütliches Boxershort.
Oh ja, vor allem für Sport sehr gut geeignet. Reibungsarm, also richtig, richtig top. Da verrutscht auch nichts. Hat so ein bisschen längere Hosenbeine. Also ich bin sehr, sehr begeistert davon. Manscaped hat natürlich noch viel, viel mehr für Männer. Und das ist eigentlich der Clou an der Geschichte, mit uns könnt ihr sparen.
So ist es. Mit dem Code BERGFEST20 bekommt ihr 20% auf eure Bestellung und darüber hinaus kostenlosen Versand. So ist es. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle noch eine kleine Beobachtung erzählen. Es gibt auch bei vielen Sport-News-Seiten eine Werbung unten an der Seite, wenn man scrollt. Ich war bei Transfermarkt.de gestern unterwegs und mich hat's ein bisschen gerissen, als ich diese Anzeige gesehen habe. Da stand nämlich, so werden sie in kurzer Zeit ihre Augenringe los. Und da stand eine Frau, die sich einen Nassrasierer an ihr Augenlid gehalten hat. Manchmal liegt die Lösung so nahe, aber ich würde schon sagen, also wenn man sich schon die Augenlider wegrasiert, dann doch bitte mit dem Manscaped Lawnmower 4.0.
Absolut. Und dann bitte, wenn ihr euch den holt, wie gesagt, BERGFEST20 im Online-Shop, spart ihr 20%. Alex, lass uns in die zweite Liga gehen. Ja, lass uns in die dritte Liga gehen. Und eine Sache müssen wir vom letzten Spieltag noch auflösen. Und natürlich, also wir feiern dieses 3:2 überwiegend Wiesbaden immer noch. Da wir ja heute das nicht als Kernthema haben in dieser Bergfest-Folge, fassen wir einfach, wir hatten ja auch einen Twitter-Live-Space, wo wir uns noch quasi ein bisschen mit den Hörern unterhalten haben. Monster-Mentalleistung und glaube ich der beste Start, also besser hätte so ein Start eigentlich auch für den Kopf nicht sein können für die Liga, aber ja. Uns ist natürlich auch was aufgefallen und vielen Fans ist was aufgefallen. Da saß jemand auf der Tribüne im Grünwalder Stadion und keiner wusste so recht, warum.
Der Jenser.
Jens Lehmann. Jens Lehmann. Mhm. War ja auch mal Löwenmitglied, aber eine offizielle Position hat der jetzt irgendwie nicht. Und zwar bei beiden Seiten nicht. Nee. Und wir sind von einigen Leuten gefragt worden, ob man da nicht mal vielleicht nachhaken könnte. Haben wir getan, Alex. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl die Erklärung, die ist so ein bisschen kurios und eine Anekdote ist ziemlich witzig.
Ja, die Erklärung ist ja mittlerweile bekannt. Der war offenbar auf Bitten vom SVW in Wiesbaden im Stadion. Ich weiß nicht, kennt er da jemanden, hat er irgendwie Beziehungen in diesem Verein, ich weiß es nicht. Vielleicht ist ihm auch einfach langweilig geworden zu Hause.
Also vielleicht kurz zur Erklärung. Jedes Team hat auch bei Geisterspielen eine bestimmte Anzahl an Tickets oder Plätzen zur Verfügung für seine Delegation.
Genau. Na? Stefan Aigner war zum Beispiel dabei als mittlerweile Scout des SVW in Wiesbaden. Aber natürlich auch, ich glaube, der wäre auch als Ehrengast so reingekommen.
Ja.
Ja. Aber Jens Lehmann, das hat alle so ein bisschen vor, ja, vor Rätsel gestellt. Was macht der im Grünwalder Stadion? Zumal er ja jetzt nicht unbedingt der beliebteste Ex-Fußballer ist in der Fanszene. Was er auch sich selbst ein bisschen eingebrockt hat in den letzten Monaten und Jahren. Aber die Auflösung, oder was heißt die Auflösung? Die Auflösung haben wir schon gebracht, aber die Anekdote zu diesem Besuch von Jens Lehmann im Grünwalder Stadion ist, er hat natürlich keinen Eintritt zahlen müssen, auch das ist einigen sauer aufgestoßen, neben der Tatsache, dass er im Stadion sein darf und tausende andere nicht. Aber er hat dann doch noch löhnen müssen, weil er nämlich gegen einen 1860-Offiziellen eine Wette verloren hat, der in der Halbzeit gesagt hat, pass auf Jens, wir gewinnen dieses Spiel noch 3-2, wirst schon sehen. Hand drauf, oder in dem Fall Faust drauf, weil wir ja Corona haben, 20 Euro, um 20 Euro ist gegangen. Jens Lehmann hat bekannterweise verloren und hat jetzt auch noch 20 Euro blechen müssen.
Immerhin.
Für einen Haupttribünenplatz ist es immer noch günstig, aber zumindest ja, ein symbolischer 20-Euro-Schein.
Ja.
Ist in die Kasse des TSV 1860 München gewandert.
Ja, und man kann sagen, er hat es nicht mit einem Ordner gewettet, sondern nee. Es war schon ein höherrangiger Funktionär des TSV 1860 München. Immerhin etwas.
Ja.
Also, Rückenwind in der dritten Liga für 60 München und jetzt schauen wir nach vorne und es gibt noch keine großartige offizielle Meldung, aber es gibt ein kleines Indiz, dass das Spiel am kommenden Wochenende im Münchner Olympiastadion stattfinden wird, denn Türkgücü hat am heutigen Dienstag auf Instagram einfach mal ein Foto gepostet vom Training mit den Worten, die Vorbereitungen für das Spiel gegen den TSV 1860 München sind gestartet. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass am kommenden Samstag im Münchner Olympiastadion das Derby zwischen Türkgücü und 60 steigt. Entschuldigung, das Dürrebü haben wir ja gesagt. Entschuldigung, aber den muss ich einfach bringen. Passt einfach auch zu gut. Ja, was schade ist, einmal mehr. Und da muss ich jetzt sogar zugeben, da tut mir Türkgücü sogar ein bisschen leid. Die haben es schon mit dem Timing in Sachen Geisterspielen.
Ja.
Weil ganz ehrlich, also dass das Olympiastadion nicht schlecht gefüllt wäre unter Normalbedingungen bei diesem Spiel, wäre klar. Die Schätzungen gehen von Bies. Und man muss jetzt ehrlicherweise auch sagen, es ist bis heute natürlich nicht wirklich bekannt, für wie viele Plätze Türkgücü das Stadion wirklich gemietet hat, weil wir kennen das vom TSV Havelse zum Beispiel, die ja in Hannover spielen, die haben genau zwei Tribünen gemietet. Und das ist die Haupttribüne und die Gäste und der Gästeblock.
Das wusste ich gar nicht, das ist interessant.
Das ist wirklich so, weil dadurch mindert sich nämlich auch die Miete, weil du natürlich auch weniger Ordner benötigst.
Ja.
Ist ja nur effektiv. Mal abgesehen davon, dass es totaler Käse ist, dass Havelse in Hannover spielen muss, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendwo eine offizielle Zahl gelesen habe an Plätze, die Türkgücü tatsächlich im Olympiastadion gemietet hat. Wir wissen, im Normalfall passen da 69.000 Zuschauer rein. Mittlerweile sind ja einige Tribünenplätze entfallen wegen den Zu- und Abgängen für Konzerte. Ich würde jetzt mal schätzen, dass circa 59.000 bis 60.000 Plätze an sich verfügbar wären. Und auf der Haupttribüne, ist auch eine grobe Schätzung, müssten es so knapp 35.000 sein, die da, 35 bis 40 würde ich jetzt mal sagen, die da auf der Haupttribüne zur Verfügung stehen. Meiner Meinung nach, schätzungsweise, also manche sagen, das Stadion wäre ausverkauft, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich sage mal, eine solide 30.000er Marke würdest du hinkriegen, alleine auch schon für wegen dem Stadiontourismus aus Nostalgiegründen. Und ja. Lieber Alex, wenn ich zurückblicke in den April 2021, als du für die Passauer Neupresse, ich für Focus Online und die Anja für den Olympiapark wirklich im Olympiastadion gewesen sind, wir hatten das große Glück durch unsere Arbeit. Nostalgie pur. Und wenn es uns so geht, dann wäre das 20, 30, 35.000 anderen auch so gegangen.
Auf jeden Fall. Gut, Ende Januar, weiß ich nicht, wie viel sich da raus schleppen würden in die Kälte. Aber natürlich unter normalen Bedingungen hätte es da ein schönes Fußballfest mit wahrscheinlich 90% Löwenfans. So ist es halt wieder vor leeren Rängen, was halt, ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil du natürlich im Olympiastadion erstens mega viel Platz hast. Also wenn du nur 10.000 zulässt, wird sich kein Mensch anstecken, da bin ich mir relativ sicher, ich bin kein Virologe, aber das traue ich mir zu sagen. Und außerdem, heute lief die Meldung über Agentur Magdeburg, darf am Wochenende vor 15.000 Zuschauern spielen. Also da muss man, und das hat ja Günter Gorenzel auch schon angesprochen, da muss man schon mal überlegen, inwiefern da der Wettbewerb verzerrt wird. Also da, das sind mittlerweile Gräben, die da klaffen. Die einen lassen 15.000 rein, die anderen dürfen gar keinen reinlassen. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Leistung einer Mannschaft. Wenn du vor leeren Rängen spielst, spielst du vielleicht unterbewusst, aber du spielst anders als vor 15.000 Zuschauern. Und ja, die Wahrheit würde wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. 15.000 finde ich sehr viel, gerade angesichts der hohen Inzidenzen. Aber auch Geisterspiele finde ich übertrieben.
Ja, von hohen Inzidenzen zu hohen Turbulenzen an dem Münchner Ostpark. Da hat sich ja in der Winterpause auch wieder ein bisschen was getan. Drei Spieler haben den Ostpark verlassen. Und wir kennen die Namen. Sebastian Härtner, ja, der ist nach einem halben Jahr wieder gegangen. Ebenso übrigens wie Marco Kehl-Gommes. Mhm. Und dann noch der Abgang von Peter Sliskovic. Und da könnte man jetzt sagen, der Kerl hat überhaupt keinen Bock gehabt, gegen 60 München zu spielen. Ja. Denn er wechselt nach Wien, beziehungsweise zu Wien Wiesbaden. Das heißt, er wechselt nach dem Wien Wiesbaden-Spiel, aber vor dem Türkgücü-Spiel.
Ja, schön.
Also der geht 60 definitiv mal aus dem Weg und ich bin nicht traurig darüber, weil über die Qualitäten eines Peter Sliskovic müssen wir, glaube ich, nicht reden. Also das wissen wir aus dem Hinspiel, lieber Alex, wissen wir das auch noch. Der hat ja schon für Betrieb gesorgt, zusammen mit Serjan Zarrarea. Und das war ja mit Hängen und Würgen ein 1:1. Der moralische Sieger war 60 München, aber verdient war das nicht. Und nee, deswegen, auch wenn es bei Türkgücü zuletzt so überhaupt nicht gelaufen ist, und da schätzt mir die mal nicht. Also wenn ich das richtig sehe, seit 8 Spielen ist Türkgücü jetzt ohne Sieg in der Liga. Der letzte Sieg am 17. Oktober gegen Wien Wiesbaden. Ja, da kommen wir auch irgendwie nicht vorbei an denen. Und Türkgücü mittlerweile abgerutscht auf Rang 17, also auf einen Abstiegsplatz. Und die stehen ordentlich unter Druck, haben ja auch einen neuen Trainer mit Andreas Herraf.
Herraf.
Kleine Wundertüte.
Ja.
Und
ich habe ehrlich gesagt Türkgücü in dieser Saison aber gar nicht verfolgt. Also gut, das eine Spiel gegen die Löwen, aber sonst sind die völlig an mir vorbeigelaufen. Ich könnte dir nicht sagen, wie die, in welchem System die spielen, wer da außer Serjan Zarrarea und Mergin Mavrai noch so rumkrebst. Es ist auch für mich eine große Überraschung,
es ist, was da passiert. Aber halt Samstag. Natürlich auch schwer, wenn du halt jedes Jahr
eben, man braucht sie ja schon gar nicht mehr einlesen in den Kader, weil Nein. Du sowieso weißt, nach einem halben Jahr sind die wieder weg. Jetzt ist sogar Michi Hofmann weg, der Torwarttrainer, der, ich glaube, die längste Amtszeit hatte bei Türkgücü seit 2017 im Verein. Auch der ist jetzt weg. Jetzt hast halt, ja, jetzt bist halt wirklich komplett austauschbar geworden.
Ja, noch mehr, als du es vielleicht schon gewesen bist. Ich bleib dabei und ich wiederhole mich. Das Projekt an sich finde ich interessant. Das Thema Integration ganz, ganz wichtig. Die Herangehensweise finde ich halt schwierig.
Ich kann nur nochmal Max Kotny zitieren, was er bei uns mal gesagt hat.
Oh ja, bitte.
Kontinuität ist ein Weg, wir haben uns für den anderen entschieden. Das ist immer noch mein absoluter Lieblingssatz 2021.
Oh ja. Jetzt, also der ist auch unschlagbar. Steckt
so viel drin, ja.
Absolut. Also Türkgücü München hat auch ein Spiel weniger momentan auf der Habenseite. 60 München haben mittlerweile 11 Punkte vor Türkgücü. Ja, passen wir trotzdem. Bitte unterschätzt mir diese Mannschaft nicht. Die sind giftig, richtig giftig. Ja. Und deswegen höchste Vorsicht. Spiel kommt am Wochenende übrigens im Free TV. Ist auch nicht verkehrt.
Sehr gut.
Der Bayerische Rundfunk überträgt live. Und ja, für 60 gilt eigentlich jetzt den Schwung mitzunehmen, den du in der Liga hast. Dieses Pokalspiel heute, das ist ein anderer Wettbewerb. Den schiebst du mal bitte ganz schnell zur Seite. Der ist jetzt eh vorbei. Es geht um die Liga. Und da hast du ordentlich Rückenwind und du hast dir wieder einen Namen auch ein bisschen gemacht. Und den musst du einfach auf dem Rasen zeigen. Es wird nicht einfach, vor allem auch, weil Richie Neudecker mit der fünften Gelben fehlen wird. Das ist natürlich dann schon etwas, was ein bisschen wehtut, aber ich glaube schon, dass wir dass 60 München da genügend Alternativen hat. Und ich bleibe dabei, auch wenn das vielleicht manche anders sehen, warum nicht auch einem Erik Talik da die Chance geben?
Ja, Merwel Biancardi ist ja auch wieder auf dem Weg der Besserung. Ist auch hoffentlich dann eine Option. Ich weiß nicht, für die Startelf könnte es eng werden. Aber für eine Halbzeit, Richie Neudecker ist sehr wichtig im Löwenspiel, aber ist auch dann im Ernstfall zu ersetzen, würde ich behaupten.
Ja, hatte zwar jetzt auch aufsteigende Form, aber trotzdem, ich denke, da ist durchaus was möglich. Und bis jetzt hat Michael Köllner noch immer Lösungen gefunden, wie man das angehen kann. Und wie gesagt, unterschätzt mir Türke Tünig die Rotationstruppe von Münchner Ostpark, die jetzt erstmal gucken müssen, dass sie sich selber erstmal wieder stabilisieren. 60 muss genau diese Unsicherheit ausnutzen. Es ist halt eine Wundertüte. Aber der Anspruch muss ganz klar sein, dass man da untermauert, wie hier die Hierarchie in München ist. Und ich erinnere mich nochmal sehr, sehr gerne an das Interview von Sascha Mölders nach besagtem Spiel vor einem Jahr im April. An den Sportsfreund Max Kotny und so, ne?
Vor allem ist jetzt wieder, wir wollen nicht auf die Tabelle schauen, aber natürlich nach dem Wochenende hast du natürlich jetzt wieder die Chance, wirklich vorne ranzukommen. Du hast noch 4 Punkte Rückstand auf Platz 3 auf jeden Fall, möglicherweise auch auf Platz 2, je nachdem, wie Eintracht Braunschweig das Nachholspiel bestreitet, das sie irgendwann haben werden. Der Zug ist halt eben noch nicht abgefahren und mit dem 3-2 im Rücken. Ich will jetzt da nichts verschreien, aber da bin ich schon wieder deutlich optimistischer als noch im alten Jahr.
Absolut.
Eigentlich wären wir nach diesem 2-5 gesagt, Saison gelaufen, irgendwie schauen, dass man drin bleibt und sich stabilisiert in dieser Saison, aber nach den 3 Siegen jetzt wäre es ja auch vermessen zu sagen, wir wollen jetzt die Saison irgendwie, schauen wir, dass wir 8er werden oder so. Das wird keiner sagen. Es wird auch keiner sagen, wir wollen jetzt unbedingt noch aufsteigen, aber die Möglichkeit ist wieder da.
Fakt ist, der Abstand nach oben ist deutlich kleiner als der Abstand nach unten. Und das ist ein absolut gutes Signal.
Das Wichtigste, ja.
Und Fakt ist auch, dass diese dritte Liga, wir wiederholen es immer wieder, aber ich sag's gerne nochmal, das ist ein Irrenhaus. Da kann alles wirklich sehr schnell gehen. Bevor wir auf die Zielgerade einbiegen und wirklich noch zwei ziemlich geile Themen haben, wie ich finde, kurze, noch einmal kurzer Step zurück zu Sascha Mölders und zum DFB-Pokal. Grußbotschaft von Sascha Mölders auf Sky in Richtung Löwenteam. Wir waren uns ein bisschen einig, dass wir nicht genau wissen, was wir davon halten sollen.
Ja, man hat ja nicht hinter die Kulissen blicken können, was da jetzt dann auch im Nachgang dieser Vertragsauflösung noch gesprochen wurde miteinander, ob man dann wirklich auch halbwegs im Guten auseinandergegangen ist. Aber ich finde es ein bisschen zu früh. Es ist ja wie wenn du, keine Ahnung, wie wenn du mit einer Ex-Freundin oder mit einer Freundin Schluss machst und 3 Tage später schreibst du ja schon wieder und sagst, hey, wie geht's? Wie schaut's aus? Was machst? So ein bisschen kommt mir das vor. Weil jetzt ist der Vertrag 3 Wochen aufgelöst und er wanzt sich schon wieder ran, so ein bisschen überspitzt formuliert. Es zeigt natürlich, dass er den Verein nicht vergessen hat oder dass sich immer noch große Gedanken macht um diesen Verein, aber also an seiner Stelle hätte ich nur ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Wenn das jetzt in einem halben Jahr gewesen wäre oder in einem Jahr, fände ich's völlig angemessen. So ist, weiß ich nicht, hat irgendwie einen Beigeschmack und hat so ein bisschen was von Heuchelei. Klingt jetzt hart, aber für mich hat sich's ein bisschen so angefühlt.
Ja, ich weiß nicht, also es hat so ein bisschen gewirkt, das war ein Auftrag.
Das auf jeden Fall.
So von wegen Sky sagt, Herr Mölders, haben Sie Lust, zum Pokalspiel kurz mit uns zu sprechen?
Klar, aber Sascha Mölders kann ja auch sagen, hey, es ist noch zu früh, ich will das noch nicht machen, bitte im Verständnis.
Ich glaube, ich hätte es anders aufgenommen, wenn das einfach eine Insta-Story gewesen wäre, so als Gruß, also Grußbotschaft auf seiner Seite, dann hat das was Persönliches. Also so war es halt irgendwie, es hatte zumindest, vielleicht war es auch gar nicht so gedacht, aber zumindest ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das halt jetzt eine Auftragsarbeit. Ja. Gut. Aber dann haben wir das Thema auch abgehakt. Lieber Alex, ich habe hier noch ja, zweieinhalb Punkte noch auf meinem Zettel. Und der erste, von dem bin ich, da bin ich immer noch ein bisschen baff, ne? Ich sag mal,
du sprichst,
ja, Bergfest Goes Couture.
Dieses Schmuckstück an, sozusagen, was ich gerade trage, den Bergfest-Hoodie.
Absolut.
Wir haben ja letzte Folge schon breit erklärt, was wir eigentlich vorhatten mit diesen Hoodies, uns ein privates Geschenk zu machen. Daraus wurde jetzt sehr viel mehr. Es gab viele Anfragen und wir haben jetzt quasi den, ja, so einen Vorbestellprozess mal gestartet und es kamen innerhalb von wenigen Tagen 35 Hoodie-Bestellungen, was uns wirklich völlig aus den Socken gehauen hat. Und natürlich, damit diese 35 Hoodies produziert werden können, müssen wir sie irgendwann in Auftrag geben. Und dazu haben wir jetzt auch eine Mail rausgeschickt mit Zahlungsinformationen und so, weil wir können dieses Geld, das diese Hoodies im Endeffekt kosten, nicht auslegen. Weil da sind wir mittlerweile bei einem Betrag von fast 2000 Euro, was die Bestellung dann ausmacht. Da müsst uns das bitte nachsehen, dass wir da das nicht auslegen können, sondern dass wir da auf Vorkasse setzen müssen. Es gab, also viele haben schon bezahlt und uns weitere Infos auch zu versandern und so zukommen lassen. Ein paar stehen noch aus und die würde ich jetzt auch hiermit bitten, noch kurz uns auf unsere Mail zu antworten, damit wir dann Ende der Woche auch bestellen können, damit alle zeitnah, ich hoffe dann vielleicht, ja normalerweise spätestens Anfang Februar, ich will jetzt nichts versprechen, ich weiß nicht, wie die Lieferzeiten momentan sind, aber auf jeden Fall dann ihren Hoodie in den Händen halten können und auch tragen können. Deswegen bitte mal ins Mail-Programm schauen bei euch und die Bergfest-Mails beantworten. Zwei sind sogar, aber es reicht, wenn ihr auf eine antwortet.
Genau. Ich hätte es gesagt, Wochenende. Das Wochenende 22. oder 23. wäre dann genau. so Stichtag.
Meldet Sonntag euch. Wird man das gerne abschließen, dann können wir am Montag die Bestellung aufgeben.
Genau, also Sonntag 23. wäre bei uns das Ziel, die Bestellungen abzuschließen, damit wir da wirklich in die Produktion gehen können. Sollte jetzt nochmal der Wunsch aufkommen, vielleicht doch auch noch einen Hoodie haben zu wollen, eine Mail an giesinger-bergfest@gmx.de, da bekommt ihr von uns nochmal alle Infos, aber Stichtag wirklich jetzt Sonntag, der 23. Ja. Bestenfalls sagen wir jetzt mal 12 Uhr, Sonntag, ja. 23. Januar 2022, 12 Uhr, damit wir das wirklich lostreten können. Das ist genau. Weil wir wollen euch auch nicht zu lange warten lassen. Wir sind mega happy, dass ihr Bock drauf habt. Und dementsprechend wollen wir euch dann nicht mehr zu lange warten lassen. Also, grandiose Geschichte. Wir freuen uns, dass ihr euch freut. Und jetzt kommen wir zum Alex Allstar. Der wird heute, jetzt müssen wir erstmal den von letzter Woche auflösen, mein Lieber.
So ist es, ja. Er wurde überraschend oft aufgelöst. Ich war echt überrascht, dass da so viele Antworten und so viele richtige Antworten kamen. Ich dachte, der läge so weit zurück, dass viele sich gar nicht mehr daran erinnern, aber den haben einige noch auf dem Schirm. Die drei Hinweise nochmal. Er brachte es auf 109 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga sowie im DFB-Pokal für 60, obwohl er eigentlich nur neben seinem Studium für die Löwen auflief. Zweiter Hinweis. Er tauschte früh sein Trikot gegen eine Robe und er hat einen Sohn, der ihm in nichts nachsteht, auf und neben dem Platz. Die Auflösung ist Anton Nachreiner. Der hat in den 70er Jahren für die Löwen gespielt, in der zweiten und ich glaube sogar in der ersten Bundesliga. Ich habe jetzt, Flo, kannst du mal transfermarkt.de parallel öffnen, dann löse ich dabei die anderen beiden Hinweise auf. Er tauschte früh Trikot gegen Robe, er ist Richter, war auch schon früh, er ist auch Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses mittlerweile, ist dem Fußball auch auf dieser Schiene irgendwie treu geblieben. Und er hat einen Sohn, der ihm in nichts nachsteht. Sebastian Nachreiner spielt beim SSV Jahn Regensburg in der zweiten Liga und schreibt gerade auch an seiner Jura-Doktorarbeit. Das heißt, der wird ihm da mal nachfolgen irgendwann.
Also Anton Nachreiner, 70 Spiele und 12 Tore in der zweiten Liga Süd. 3 Spiele Relegation.
Das war das legendäre 0-4, 4-0 und dann Entscheidungsspiel gegen Arminia Bielefeld.
Absolut.
Die Älteren werden sich erinnern.
Ja, und 30 Erstligaspiele.
Ja, und das alles neben dem Studium. Das ist schon. Und dann hat er eben seine Karriere beendet oder beziehungsweise ist wieder in den Amateurfußball zurückgegangen, weil er gesagt hat, Studium und Profifußball, das lässt sich nicht unter einen Hut bringen.
Ich find's krass, dass es damals noch irgendwie ging.
Das stimmt, ja, wobei heute machen sie auch viele, aber dann ist es dann oft ein Fernstudium an der Uni Düsseldorf, Sportmanagement. Macht ja gefühlt jeder Zweite. Was nicht verwerflich ist, will ich jetzt gar nicht abwertend.
Nein, absolut nicht. So. Gut, dann haben wir noch den heutigen Alex Allstar, der entfällt nämlich. Und zwar aus einem guten Grund. Wir wollen den nächsten Alex Allstar kombinieren mit einer Gewinnmöglichkeit. Und ja. Wir haben uns entschieden, das machen wir, also man kann ja sagen, Gewinnspiel ist in Planung und es sieht richtig, richtig gut aus. Aber der nächste Alex Allstar, den gibt's in Verbindung mit einer kleinen Verlosung. Und wenn alles gut läuft, dann haben wir die schon kommende Woche, beziehungsweise ich lehne mich jetzt mal ganz
weit. Wir gehen stark davon aus,
ja. Dass es nächste Woche dann den Alex Allstar zu Folge 44 dann ja schon wieder gibt. Und ja. Dann könnt ihr wieder was gewinnen.
So ist es.
Dann bleibt jetzt die obligatorische Frage, lieber Alex. Haben wir irgendwas vergessen, was wir an diesem Stammtisch hätten noch besprechen müssen?
Nö. Ich hätte gerne noch über die Pokalauslosung fürs Viertelfinale gesprochen, aber das kann man jetzt leider sparen. Mhm. Tja, zumal wir ja noch gar nicht wissen, wer überhaupt noch weitergekommen wäre.
Richtig. Interessiert mich auch nicht.
Nee, jetzt ist voller Fokus auf die Liga und auf den Toto-Pokal natürlich.
Genau.
Damit wir auch nächstes Jahr wieder DFB-Pokal spielen dürfen.
Das ist tatsächlich jetzt wirklich das Wichtige, denn mit dem Pokal kann man sich nicht mehr qualifizieren, auch leider nicht für Europa, das wäre auch viel zu schön gewesen.
Schade.
Aber es gibt jetzt noch zwei Möglichkeiten, sich wieder für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Wir haben dieses Jahr gesehen, wie cool es sein kann. Und das ist entweder die Liga, da musst du mindestens Tabellenvierter werden. Ist im Bereich des Möglichen, aber nicht einfach. Oder aber du gewinnst einfach mal wieder den Toto-Pokal. Und da ist dann Halbfinale angesetzt, und zwar am Samstag, den 26. März, auswärts beim TSV Hauptstadt.
Es wäre eigentlich, der Weg wäre vorgezeichnet zum Toto-Pokal.
Ja.
Alle anderen Drittligisten ausgeschieden. Oder? Ja.
Ja.
Alle anderen sind raus, ja.
Die haben sich teilweise...
Das Halbfinale ist Schweinfurt gegen... Dings.
Gegen Dings.
Ist egal.
Ist egal.
Wir müssen jetzt mal unser Halbfinale gewinnen, dann können wir
genau
über das andere reden.
Genau so ist es. Es ist nun einmal so, dass sich alle anderen Top-Favoriten, sage ich mal, verabschiedet haben. Und aber unterschätzt mir bitte auch den TSV-Abstand nicht. Die haben nämlich
Türkei sowieso nicht
ausgeschaltet.
Sowieso nicht, ja.
Ne? Also, dann, wir verwehren uns gegen zu viel negative Gefühle, trotz des Aus im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC. Voller Fokus jetzt auf die Liga. Wir sind gespannt, wie sich die Löwen da schlagen. Voller Fokus auf das Derby gegen Türkücü und auf die, na, ich sag das A-Wort nicht, aber ich sag einfach auf der Punktejagd für eine geile Rückrunde. Ich glaube, so können wir stehen lassen.
So ist es.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Lasst Likes da. Abonniert diesen Podcast.
Empfehlt ihn uns bei Spotify. Weiter.
Bitte?
Bewertet ihn bei Spotify. Das geht seit kurzem auch.
Bewertungen bei Apple Podcast und Spotify.
Ganz einfach.
Je mehr Sterne, desto besser. Bleibt gesundheitlich negativ. Bleibt's mental positiv und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.